Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Forestieri. Here's Hulk! Delay!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Ja, und wir haben ja eigentlich gesagt, dass wir in der Länderspielpause keine Folge veröffentlichen wollen. Jetzt ist alles ganz anders gekommen, weil, lieber Robin, wir hatten uns ja schon länger überlegt, mal einen Gast dazu zu holen, der uns mal eine ganz neue Perspektive auf das ganze Geschehen liefern kann. Und es hat auch geklappt, weil wir haben jemanden gewonnen, der dafür wirklich ideal geeignet ist. Und zwar ist heute Toni Tomic unser Gast, der Sky-Moderator und Kommentator. Und wir freuen uns riesig, dass du heute dabei bist. Hi Toni.
Ja, grüß euch Jungs. Freue mich natürlich auch riesig, ein bisschen mit euch zu plaudern über die Premier League. Lass uns loslegen.
Das ist sehr schön, das machen wir auch gerne. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie sieht denn das so aus als Sky-Moderator, der in den Top 5 Ligen zu Hause ist? Was machst du denn jetzt so an einem Wochenende ohne Top-5-Ligen-Fußball?
Glücklicherweise tatsächlich einfach mal nicht, weil wir übertragen ja keine Länderspiele. Insofern sind wir ja an die Liga gebunden, also sprich entweder Bundesliga, zweite Bundesliga oder Premier League, also das, was wir im Angebot haben. Und insofern kann ich ein paar Tage abbauen, kann ich Urlaub machen. Insofern jedem selbst überlassen, der jetzt erstmal mit der Family viel machen, weil die Family natürlich auch nicht verzichten muss, wenn ich am Wochenende arbeite.
Ja, kurz zum Kontext. Ich war vor längerer Zeit mal bei dir eine Sendung bei Box to Box, Toni. Hab damals ein bisschen was über Aston Villa erzählt und da kam jetzt auch der Kontakt zustande. Und wir haben uns in der Vorbereitung gefragt, wie wird man eigentlich Sportkommentator? Und zweitens, wie kommt man dann noch zur Premier League? Wie war dein Weg?
Also ich glaube, viele Wege führen nach Rom letztendlich, je nachdem, wie zum Beispiel jetzt meine Kollegen gemacht haben. Ich weiß, dass es verschiedene Wege gab. Bei mir war es so, dass ich schon wirklich sehr lange dabei bin. Also ich bin in der Branche schon seit 2000, also dem Jahr 2000. Und das waren damals noch so ein bisschen, ja, ich sag's immer wieder, Goldgräberzeiten unter Leo Kirch. Und ich lebe ja in München und da war alles ziemlich zentral in München. Und unter dem Dachverband Kirch, die Kirchgruppe, hat damals umfasst Premiere, DSF, Pro7, Sat1, Kabel meine ich. Und ich habe damals beim DSF angefangen. Ich habe ein ganz normales Praktikum gemacht als junger Kerl in der La Ola-Redaktion. Und ich muss sagen, internationaler Fußball war schon immer so ein bisschen meine heimliche Liebe. Ich kenne mich natürlich auch in der Bundesliga aus, aber habe gerne schon früh über die Grenzen hinausgeschaut und bekam dann relativ schnell auch die Möglichkeit, dort viel zu machen, auch vor allem dann nach Italien zu reisen, weil der Kollege von uns, der bei La Ola ein Redakteur war, der hat mich da angeführt und ist selbst ein bisschen kürzer getreten. Und nachdem Kirch pleite gegangen ist, hat sich das alles so in einzelne Firmen aufgeteilt, aber prinzipiell war man ja da schon am großen Standort, am Medienstandort München vertreten, hatte man dann natürlich, weil man halt für viele Häuser gearbeitet hat, schon die Kontakte und da irgendwann mal habe ich dann als freier Mitarbeiter je weitergemacht und mittlerweile dann zwischenzeitlich zu Sky gewechselt, ins Angestelltenverhältnis, aber dort, und wir hatten bei Sky glücklicherweise immer schon England mit ein paar Aussetzern von rechten Perioden, die dann zwischenzeitlich gleichzeitig in der Zone waren. Für mich war England immer sehr, sehr attraktiv, will aber sagen auch, dass mich spanischer Fußball und auch italienischer Fußball schon immer gepackt hat und auch fasziniert. Ja, bis zum heutigen Tage eigentlich, dass ich mit dem englischen Fußball verbunden geblieben bin, sei es über die Arbeit logischerweise, was man dann verbinden kann. Aber auch wenn ich in England bin, ich habe viele Freunde in England auch und wenn es möglich ist, gehe ich gerne auch mal zu dem Spiel oder in dem Stadion, in dem ich noch nicht war. Kann auch unterklassig sein. Also ich mag diesen englischen, diese Passion, diese Leidenschaft für Fußball, der dann noch ein bisschen von der Kultur her anders ist als in Deutschland. Und so bin ich letztlich auch ständig dabei geblieben. Plus dazu natürlich, dass ich dann England kommentiert habe über Jahre hinweg und jetzt natürlich seit 4 Jahren die Sendung habe, wo ich mich das noch tiefer mit der Materie auseinandersetze. Insofern, ja, das war jetzt, glaube ich, lang und ausführlich erklärt, wie ich jetzt dazu gekommen bin.
Ja, ich glaube, ich spreche für uns beide und auch für viele Zuschauer, wenn ich sage, dass das, was du so tagtäglich machst am Wochenende, entspricht so ziemlich unserem Traum. Findest du, dass der Job des Kommentators manchmal ein bisschen zu sehr romantisiert wird? Weil sicherlich ja die Arbeitszeiten jetzt auch nicht super familienfreundlich sind.
Wenn wir über Spieler reden und über Spieler nachdenken, die bereiten sich ja auch eine ganze Woche auf ein Spiel vor und haben dann diese 90 Minuten, in denen sie performen müssen. Das müssen wir natürlich auch machen, weil wir live drauf sind und weil wir uns natürlich keinen Fehler erlauben dürfen. Oder sprich, wenn wir eine Sendung moderieren, dann muss das natürlich auch alles sitzen. Und wie du schon sagst, ne, dadurch, dass es halt am Wochenende ist, ist es einfach gesellschaftsunfreundlich. Sprich, also meine Familie muss natürlich schon sehr, sehr viele Opfer bringen über Jahre hinweg. Ich natürlich auch, weil es ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, sondern es ist ja in die andere Richtung genauso. Sprich, mir geht es natürlich auch ab, dass man an den Zeiten, an denen die Familie frei hat, arbeiten muss und dann auch keine Freunde sehen kann. Und dementsprechend ist man da auch ein bisschen, wie soll ich sagen, man ist so ein bisschen eingegrenzt im sozialen und im gesellschaftlichen Leben. Und trotzdem natürlich, klar, sagen viele, das ist natürlich, wie du gerade eben gesagt hast, ein Traumjob. Es ist natürlich auch ein Traumjob, ne? Wenn du jetzt irgendwo hinfährst und sagst, okay, ich darf, keine Ahnung, aus Stuttgart oder aus Leipzig oder aus Dortmund kommentieren, in ein Stadion, wo du normalerweise als Fan reingehst. Aber man sollte nicht vergessen, dass es trotzdem arbeitet.
Ich denke, das können wir auch ganz gut nachempfinden, Robin, weil bei uns geht ja auch immer relativ viel Zeit mittlerweile am Wochenende drauf für den Fußball, fürs Schauen und dann auch fürs Aufnehmen. Lass uns dann schon mal so ein bisschen weiterspringen. Und zwar haben wir den ersten Themenblock geplant mit Jürgen Klopp. Du bist jemand, der ihn auch schon lange verfolgt. Du hast ihn, glaube ich, auch mehrere Male getroffen in verschiedenen Phasen seiner Station bei den Reds. Erstmal die Frage, wann hast du ihn zum allerersten Mal getroffen? Und was hast du so in den ersten Phasen von ihm gedacht bei den Reds? Hast du gedacht, er schafft das? Oder war dir auch schon diese Schwierigkeit des Jobs bewusst?
Also ich persönlich habe ihn zum ersten Mal in der Bundesliga getroffen, als er noch Dortmund-Coach war. Da war ich als Reporter damals bei diversen Spielen. Am Anfang, als ich gehört habe oder als die Nachricht rauskam, dass er zu Liverpool wechselt, hatte ich ursprünglich ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil Liverpool eigentlich am Tiefpunkt seiner jüngeren Clubgeschichte war. Dadurch, dass ich ihn natürlich kannte aus der Bundesliga, wie er gearbeitet hat oder Mainz, wie er gearbeitet hatte bei Dortmund, war mir relativ klar, dass er erfolgreich sein würde. Im Nachhinein, wenn man jetzt diese 9 Jahre Revue passieren lässt und war jetzt letzte Woche zum Beispiel in Liverpool und konnte auch mit einigen Leuten reden, aber das ist jetzt auch ohne dass ich mit denen gesprochen oder mit denen sprechen musste, war es mir selber klar, dass er eine ganz besondere Ära geprägt hat. Man spricht ja in Liverpool immer von Shankly und von Paisley, die natürlich wiederum ihre große Zeit hatte, entweder mit Titeln verbunden oder auch gewissermaßen dann irgendwie Mannschaften etabliert haben. Aber Jürgen Klopp hat ja nicht nur einen Spielstil verkörpert, er hat ja eine komplette Stadt und einen kompletten Club nochmal mitgerissen mit seiner Aura und mit seiner Persönlichkeit. Er hat ja ein Weltklasse-Team geformt, hatte dann am Ende dann auch nur tatsächlich einen Gegner über Jahre hinweg, mit dem er sich gebettelt hat. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn man jetzt sich diese 115 Urteile gegen Manchester City anschaut, was bei diesem Urteil rauskommen sollte, ist die Frage, dass ob Jürgen Klopp nicht noch mehr Titel hätte holen müssen. Wir werden es wahrscheinlich erst wissen, wenn der Urteilsspruch gefallen ist. Ich glaube nicht, dass die Titel dann irgendwann mal aberkannt werden, aber man kann sich durchaus vorstellen, gegen welche, also wenn ein Club dann in 115 Fällen angeklagt ist, wo es mit unlauterem Wettbewerb zusammenhängt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie das für jemand scheint, der dann vielleicht zweimal zum Beispiel mit einem Punkt zu kurz kam in einer Meisterschaft. Und ich hatte natürlich auch dann auch das Glück in den letzten 2 Jahren intensiv, gerade auch im letzten halben Jahr, nachdem er seinen Rücktritt erklärt hat, mit ihm dann auch öfters in Liverpool Interviews zu machen, also sprich nach Spielen oder vielleicht auch sogar unter der Woche mal am Trainingszentrum. Und das ist natürlich auch schon ein Mensch, der, was ich gesagt habe, eine gewisse Aura hat, der eine absolute Persönlichkeit ist, der angesehen ist, der auch seinen Stil, seinen Kopf hat und der ganze Verein nach ihm auch gearbeitet hat. Das heißt, er hat einen Verein komplett aufs Gleis gebracht und hat auf seine Idee, hat diesen Verein auf seine Idee eingeschworen und war natürlich für uns Journalisten ein absolutes Gold. Er wusste natürlich auch ganz genau, was für einen Stellenwert er mittlerweile dann auch nicht im Club, sondern auch im englischen Fußball hatte. Und das ist eine absolute Ikone in Liverpool und wird auch für immer eine Ikone, ein Kultheld für die Premier League bleiben, weil er die Premier League einfach auf seine Art und Weise revolutioniert hat.
Definitiv eine prägende Figur der letzten Dekade in der Premier League, aber auch bei den Reds in den letzten 30, 40 Jahren wahrscheinlich. Wird allerdings jetzt zum 1. Januar 25 zu RB wechseln, wird dort Head of Global Soccer werden bei Red Bull. Ein Wechsel, der für viele überraschend kam und der auch für viele Fußballromantiker ein bisschen frustrierend war. Viele hatten sich ja noch Hoffnungen gemacht, dass er auch demnächst mal vielleicht die Nationalmannschaft betreuen könnte. Ich persönlich halte das auch nach wie vor für möglich. Ich denke, er will sich erstmal so eine kleinere Auszeit an der Seitenlinie nehmen, um dann vielleicht so ein bisschen wieder die Akkus voll zu tanken und dann wieder mit so einem Big Bang zurückkommen. Siehst du das ähnlich? Und wie hast du diesen Wechsel zu Red Bull gesehen?
Ich glaube, das Thema Nationalmannschaft ist nicht vom Tisch. Vermutlich jetzt erstmal bis 2026, 26, sowieso nicht, hat er ja gesagt, weil er seinen Job anfängt am 1. Januar, je nachdem, was Nagelsmann macht, ist ja auch, glaube ich, keine so richtige Klausel, wo ich es vernommen habe aus den Medien, um aus dem Vertrag rauszugehen. Zu dem anderen Thema, ich muss sagen, mich hat es jetzt nicht unbedingt überrascht, also vielleicht jetzt in dem Kontext Red Bull Group, vielleicht schon eher, aber ich muss sagen, ich habe einen Eindruck bekommen, dass er, mich haben viele Menschen auch gefragt, ob er nochmal irgendwie Trainer wird. Ich habe kategorisch gesagt, kann mir nicht vorstellen, dass Jürgen Klopp jemals wieder zurückkehren wird auf die Trainerbank, also aktiv. Es sei denn, es ist die deutsche Nationalmannschaft, das ist sicherlich auch etwas, was er gerne machen würde, weil er halt einfach auch selber gerne Deutscher ist und auch auf Deutschland Fan ist. Hat er ja auch nie großartig irgendwie einen Hehl draus gemacht, aber es musste das natürlich dann auch dementsprechend im Zeitpunkt oder der richtige Zeitpunkt sein. Was die Red Bull-Geschichte angeht, finde ich es, bin natürlich auch irgendwo ein Romantiker und Traditionalist, aber man muss natürlich auch irgendwann mal auch ein Realist sein und sagen, dass der heutige Fußball einfach nichts mehr mit dem damaligen Fußball zu tun hat und dass die im Laufe der Zeit sich einfach Dinge verändert haben im Fußball, die unausweichlich sind. Also man kann jetzt natürlich als Schalke-Fan sagen, alles ist schlecht, die Welt drum ist irgendwie schlecht, weil alle irgendwie investieren, aber man hatte ja zum Beispiel auch bei Schalke die Möglichkeit, mit einem prall gefüllten Geldkoffer einiges zu machen. Man hat natürlich im Endeffekt gesehen, was sie daraus gemacht haben. Also ich finde, manche Mannschaften oder manche Clubs machen es halt besser und manche machen es halt nicht unbedingt so richtig gut. Insofern finde ich, ist eine ideale Position für ihn und alles Weitere, was die deutsche Nationalmannschaft angeht, schauen wir mal, würde ich sagen.
Ja, wir haben es natürlich hier auch im Podcast diskutiert und sind auch so ein bisschen da rausgekommen. Wenn man alle Emotionen ausklammert, ist das wahrscheinlich ein unfassbar attraktiver Job, ein Posten, den er bekommen hat, was für ein Talentpool er jetzt hat, mit dem er arbeiten kann, mit Trainern, zu denen er auch in vielen Fällen persönliche Beziehungen hat, ist einfach ein rundes Paket. Wir wollen jetzt aber so ein bisschen die Vergangenheit von Liverpool hinter uns lassen und einmal in die Gegenwart springen, in den Titelkampf. Denn Arne Slot macht es ja richtig, richtig gut. Er hat einen Startrekord aufgestellt. Aus 11 Ligaspielen gab es jetzt 9 Siege, ein Remis und nur eine Niederlage. Also Start nach Maß. Und auch wenn er nicht diesen Fußball total spielt, nicht auf den Pressekonferenzen der Alleinunterhalter ist, läuft es einfach richtig gut. Deswegen gerne einmal den Ball zu dir geworfen. Glaubst du, dass er in seiner ersten Saison den Titel direkt holt? Was ist dein Bauchgefühl? Können die City schlagen?
Ja, das muss erstmal schaffen, ne? Nach all den Shankleys und Paisleys und Roy Evans und Benitez und Jürgen Klopp nach 9 Jahren, wo es dann immer hieß, wer soll jetzt noch großartig irgendwas toppen? Die 9 Jahre von Klopp, die waren begeisternd einfach, die werden unvergesslich bleiben. Kommt ein Typ aus Holland um die Ecke und torpediert alles, was bislang auch irgendwie da war, ne? Insofern, also allergroßen Respekt. Ich finde auch allergroßen Respekt vor allem dafür, was für ein Know-how dieser Mann mitbringt, dass er sich bewusst, unsere Medienwelt funktioniert ja immer und vor allem auch die englische Medienwelt funktioniert ja so, dass es dann immer heißt, ja, wie sieht's denn aus? Keine Ahnung, auf der einen Seite hast du dann irgendwie Vertragssituationen, Salah, Van Dijk und Trent Alexander-Arnold. Und auf der anderen Seite, du musst immer irgendwie als großer Club irgendwas tun, um einfach irgendwie neue Reize zu setzen. Man hat sich immer gefragt, wann tut denn Liverpool im Sommer etwas und plötzlich tun sie was auf der Torwartposition für die Zukunft, also nicht für jetzt und holen dann Federico Chiesa. Also der Stamm der Mannschaft bzw. des Kaders ist zusammengeblieben und er hat immer gesagt, was mir imponiert hat, ist irgendwie, ich muss erstmal warten, bis alle da sind und dann schaue ich mir alles genau an und dann werden wir zusammen im Verein entscheiden, was wir machen. Und dann zückt er dann diese Option raus mit Ryan Gravenberch, wo es dann heißt, man braucht keinen Sechser mehr. Man war natürlich an diesem Zubimendi irgendwie dran und interessiert. Man hatte sicherlich auch ein Angebot abgegeben, aber am Ende bedient man sich aus seinem eigenen Pool, formt einen Spieler, der jetzt auch nicht mehr wegzudenken ist auf dieser von dieser Position, verändert ein klein bisschen einfach nur die Systematik der Herangehensweise. Man ist jetzt ein bisschen stabiler in der Rückwärtsbewegung. Ist nicht mehr der ganz große Heavy Metal Fußball, den man unter Klopp gewohnt ist. Also immer nur Vollgas nach vorne, totales Chaos, sondern es geht einfach mehr um Balance und mehr um Stabilität. Ja, insofern muss man dem Kollegen dann einfach unheimlich großen Respekt zollen, weil er halt sich dann praktisch auf den Gegner so dermaßen einstellen kann, dass er einfach ein paar Veränderungen vornimmt und vor allem, dass er halt einfach auch Spieler besser gemacht hat. Das muss man tatsächlich auch erkennen. Ne? Also wie er zum Beispiel mit Trent gearbeitet hat, der vielleicht jetzt mal wieder aus dieser defensiven Mittelfeldrolle auf seine angestammte Rechtsverteidigerposition geht, was er auf Gravenberch gemacht hat, was er aus Konaté zum Beispiel gemacht hat, der ja jetzt nicht mehr wegzudenken ist aus der Innenverteidigung. Ich finde, wie Luis Diaz angefangen hat und vor allem auch wie Mo Salah jetzt performt, dass er einfach mal 10 Tore, 10 Assists hat nach 17 Spielen, das hat er bislang noch gar nicht gehabt. Insofern, wenn du überall so ein bisschen ein paar Prozentpunkte rausholst, hast du ohnehin mit dem richtig guten Kader, der ja schon um die Meisterschaft lange Zeit mitgespielt hat in der vergangenen Saison, durchaus realistische Chancen, diese Saison auch den Titel zu holen. Und ich glaube schon auch mit der ganzen Konstellation einfach, dass Liverpool den Titel holen wird. Man weiß natürlich nicht, die Saison ist lang genug und City kann noch zurückkommen. City hat auch die Substanz zurückzukommen, aber bei City sind dann doch viel mehr Probleme, die jetzt zusammenkommen, als noch in den letzten Jahren, wo sie dann halt mal im Herbst oder im Winter hinterher hingen gegenüber, also sei es Arsenal oder Liverpool.
Ja, sehe ich wirklich ähnlich. Haben jetzt auch ein bisschen Glück natürlich, dass Arsenal nach den starken letzten beiden Spielzeiten anscheinend mal so einen Durchhänger hat. City vielleicht ein bisschen satt so langsam. Und sie haben einfach jetzt ein ganz starkes Jahr, haben diese Euphorie der ersten Slotzeit wirklich perfekt mitgenommen. Macht die Spieler besser, wie du gesagt hast. Wir haben uns letzte Folge auch mal so ein bisschen die Pressingwerte angeschaut. Und da ist es auch einfach keine Überraschung für mich gewesen, dass Slot sie ein paar Meter tiefer spielen lässt. Weil noch höher als Klopp geht ja einfach auch nicht. Und auch in Sachen Konstanz. Du musst auch einfach ein bisschen mit den Kräften haushalten. 38 Spieltage, das ist verdammt lang. Und da vielleicht einfach mal so ein bisschen tiefer stehen, ist definitiv eine gute Strategie. Wie würdest du jetzt trotzdem die anderen beiden Mannschaften da oben bewerten? Arsenal, wie gesagt, haben ihren Durchhänger. Da scheint es auch mit dieser Euphorie eben nicht mehr ganz so gut zu gehen. Mikel Arteta wirkt ab und zu auch ein bisschen leicht entflammbar, der Mann. Pep auch ab und zu mal mit seiner spannenden Aussage hier und da, meinte nach so vielen Jahren, vielleicht hat es da mal eine andere Mannschaft auch einfach verdient. Trotzdem haben gerade beide nicht so diese PS, die sie auf die Straße bringen. Glaubst du, dass das vielleicht auch so ein bisschen die große Liverpool-Chance wird, dass die beiden den Durchhänger haben?
Ja, es ist definitiv die große Liverpool-Chance. Das City, was mich besonders beeinträchtigt, was mich besonders erstaunt ist, dass natürlich sehr viele das auf diesen Faktor Rodri runterbrechen und sagen, jetzt nur weil Rodri fehlt und weil Rodri auch lange ausfallen wird, ist City auf gar keinen Fall mehr Meisterschaftskandidat. Man muss wirklich bei Manchester City einfach abwarten, wie es in der Saison jetzt laufen wird. Denn wie ich gerade eben gesagt habe, die haben schon die Substanz, auch ohne Rodri zurückzukehren. Und vor allem, wenn man sich jetzt mal diese Position anschaut, finde ich, dass es Mateo Kovacic unheimlich gut macht auf der Position. Aber es sind halt einfach andere Faktoren, die dazu führen, dass City jetzt Spiele verliert oder wie zum Beispiel jetzt noch 4 Spiele in Folge dann auch verliert. Was ich anfänglich gesagt habe, was mich erstaunt, ist, dass neulich Pep Guardiola gesagt hat, dass wir die Intensität nicht mitgeben können. Das heißt, es ist offensichtlich ein ganz großes Fitnessproblem auch bei denen. Natürlich haben sie auch zurzeit enorm viele Verletzungen, die sie in den Jahren zuvor nicht hatten. Jetzt weiß man natürlich auch plötzlich, was es bedeutet, Verletzungen zu haben, so wie sie Liverpool dann in entscheidenden Phasen einer anderen Saison zuvor hatte und es dann einfach nicht kompensieren konnte. Letzte Saison super mit den Jungs, die eingesprungen sind, die dann auch noch einen Titel geholt haben, den Carabao Cup, aber einfach die Jahre zuvor war es dann einfach nicht möglich, dann so viele Verletzte irgendwann mal dementsprechend auszugleichen. Und bei Arsenal ist es so, da habe ich das Gefühl, dass Arsenal eh schon in den vergangenen 2 Saisons am Optimum performt hat. Also, dass du aus dieser Mannschaft, so wie sie jetzt dasteht, mit dem Kader kaum besser spielen kannst, als es ohnehin die Mannschaft schon getan hat in der vergangenen Saison und in der vorvergangenen Saison, das Pech einfach hatte, gegen diesen übermächtigen Gegner letztlich auch anzukämpfen, gegen den ja dann auch Liverpool 2-mal in den Kürzeren gezogen hat, in den Jahren unter Klopp. Man darf nicht vergessen, dass auch bei Arsenal jetzt die Verletzungsproblematik dazukommt, plus natürlich noch ein verschärfter Wettbewerb in der Champions League, das heißt also noch 2 Spiele mehr in der Vorrunde, plus natürlich dann auch dementsprechend in der Rückrunde ein bisschen mehr. Allein die Tatsache, dass ich jetzt neulich, ich habe neulich Chelsea-Arsenal gemacht, dass Saka, Ødegaard und Rice zusammen in der vergangenen Saison 5 Spiele gefehlt haben, jetzt schon 9, Rice und Saka jetzt verletzungsbedingt raus gegen Chelsea, das ist einfach dann auch nicht mehr zu kompensieren. Ich finde, dass auch bei Arsenal nicht nur das Verletzungspech anzuführen ist, sondern einfach auch die Tatsache, dass sie sich vorne auf der 9 immer noch nicht dementsprechend verstärkt haben. Also sie haben keinen vorne, der ihnen 20, 25 Tore in der Saison garantiert pro Saison. Kai Havertz hat super gemacht, wie ich finde, aber wir wissen ja alle, dass Kai Havertz nicht der absolute klassische Mittelstürmer ist, und den man auch nicht als klassischen Mittelstürmer deklarieren kann. Salah hat immer über 20 Tore in den vergangenen 7 Saisons geschossen, plus dazu natürlich der Output der anderen neben ihm. Haaland, auf den kannst du dich verlassen, der liefert dir 25 Tore. Das heißt, das hat Arsenal für mich ehrlich gesagt in der Kaderplanung komplett verschwitzt, sich auf dieser Position einfach dementsprechend wettbewerbsfähig aufzustellen. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Arsenal ein ernsthafter Kandidat werden wird für den Titel dieses Jahr. An diese Saison.
Die 9er Position bei Arsenal auf jeden Fall auch hier im Podcast immer wieder eins unserer Lieblingsthemen. Bleibt einfach jetzt mittlerweile über Jahre aktuell. Wenn wir das Titelrennen mal ausklammern und auf die anderen Clubs gucken, wie sie so in die Saison gestartet sind, haben wir Manchester United mit einem absoluten Chaosstart, die erste Trainerentlassung, Ten Hages Geschichte, Van Nistelrooy durfte jetzt interimsweise managen, 5 Tage im Amt ist jetzt Ruben Amorim. Wir haben Brighton als großes Thema, auch aus deutscher Sicht spannend, mit Fabian Hürzeler, ein Trainer, der aus der zweiten Bundesliga in die Premier League geht, in diese ganz umkämpften Jobs einen Sitz für sich findet, wird ja auch skeptisch gesehen. Sieht jetzt aber so aus, als wäre Brighton unfassbar schwierig zu schlagen diese Saison, haben viele, viele Ausrufezeichen gesetzt. Wir haben Nottingham mit Wood vorne drin, der aussieht wie Ronaldo und auf die 10 Saisontore zusteuert, schon jetzt zu dieser Phase in der Saison. Gibt es irgendein Team, was dich bisher besonders überrascht hat? Irgendwas, was du nicht hast kommen sehen?
Du hast es ja selbst gerade eben angesprochen. Du siehst ja, wie die Spitze in der Premier League nochmal dichter geworden ist. Wir hatten ja in all den Jahren jetzt zum Beispiel sicherlich Mannschaften, haben wir am Anfang von den Top 6 gesprochen, irgendwie in der vergangenen Zeit ist Chelsea abgeschmiert, Tottenham hat versucht, da Anschluss zu finden, Aston Villa ist reingekommen in die Top 4, was ich für wirklich bemerkenswert finde. Chelsea ist wieder jetzt dabei, eine Spitzenmannschaft zu werden. Allein sich oben in der Spitze den ersten unter den Top 4 zu halten, ist enorm schwer in der Premier League, weil die Dichte einfach dementsprechend dabei ist. Und wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, da ist nicht einmal Newcastle dabei, die in den vergangenen 2 Saisons einmal in die Champions League kamen, und Manchester United, die in den vergangenen 2 Saisons in die Champions League kamen. Was die Überraschung angeht, ist sicherlich jetzt nach 10, 11 Spieltagen die Performance von Nottingham Forest da zu erwähnen, was du gerade eben auch gesagt hast, aber das ist sicherlich auch etwas Organisches, was gewachsen ist unter Nuno Espirito Santo, aber was man jetzt in der Form nicht erwarten konnte, dass sie nach 10 Spieltagen zum Beispiel Dritter sind. Okay, verlieren jetzt gegen Newcastle, das heißt, es ist sicherlich noch keine Spitzenmannschaft, die über einen konstant längeren Zeitraum wahrscheinlich da oben anzutreffen sein wird. Aber allein die Tatsache, wie sich Brighton auch kadermäßig aufgestellt hat im Sommer, dass einfach die Qualität in der Breite noch mal besser geworden ist, dass der Fabian Hürzeler noch mal schöpfen kann, dass sie auch Spitzenspiele jetzt wirklich auch gewinnen, wie gegen Tottenham, wie gegen Manchester United oder wie gegen Manchester City, zeigt ja, dass sie da auch noch mal einen Schritt nach vorne gemacht haben gegenüber den vergangenen 2 Jahren, wo sie ja fast eh schon europäisch gespielt haben. Das, was ich gesagt habe, Chelsea ist jetzt da oben mit reingekommen. Bei Chelsea habe ich eigentlich nur auf den Zeitpunkt gewartet, dass sie irgendwann mal durchstarten. Das wäre wahrscheinlich auch unter Pochettino passiert, weil er ein super Ende hingelegt hat. Aber da haben sie wahrscheinlich auch einfach keine Geduld mehr gehabt mit Pochettino und wollten da schon wieder was Neues. Das ist so ein bisschen in der Art und Weise des Wirtschaftens bei Chelsea zu begründen. Und wenn man jetzt zum Beispiel schaut, wie stabil Fulham geworden ist, die ja jetzt Siebter geworden sind, oder die jetzt Siebter momentan sind in der Tabelle, darf man die, also ich glaube nicht für die Top-Plätze abschreiben, aber trotzdem schieben ja Mannschaften von unten dementsprechend mit einer gewissen Qualität nach. Und das zeigt einfach nochmal, wie enorm wettbewerbsfähig die Liga geworden ist und wie schwer diese Liga geworden ist. Auch gerade für Top-Teams dann einfach seinen Meistertitel zu holen. Ich glaube nicht, dass wir den Fall haben werden, dass irgendwann mal jemand nochmal in nächster Zeit an die 100-Punkte-Grenze oder die 95-100-Punkte-Grenze kommen wird, weil die einfach dann gegen solche Teams dann irgendwann mal auch zwangsläufig Punkte lassen. Bei der Schlagzahl der Spiele, ne, die wir haben, Europa League, Conference League, Champions League, plus irgendwann mal Nations League dazwischen drin.
Ja, wir haben auch einfach eine Situation, wo Platz 3 Chelsea ist mit 19 Punkten und Platz 13 Man United mit 15 Punkten. Das ist eine Differenz von Platz 3 bis 13 von 4 Punkten. Also das könnte eine der spannendsten Ligen der letzten 10, 15 Jahre werden, wenn die Mannschaften da so konstant oder auch unkonstant weitermachen. Manchester United haben wir gerade schon ganz kurz gestriffen. Ruben Amorim ist jetzt neu im Job. Ten Hag war bei uns auch immer eins unserer Lieblingsthemen, weil der Mann einfach immer wahnsinnig viel Gesprächsstoff geliefert hat. Man muss dazu sagen, dass er auch einfach eine wahnsinnig schwierige Thematik bei sich im Verein hatte. Er hatte Stars wie Sancho, Ronaldo noch am Anfang, die er ganz persönlich abräumen musste. Slot zum Beispiel hat diese beiden Spieler nicht. Dementsprechend ist er bestimmt auch ein bisschen über diese Hürden am Ende gestolpert. Was glaubst du, wird jetzt das Erste sein, was Amorim macht? Ein sehr junger Trainer, ohne Erfahrung in einer Top-Liga. Kann er dieses riesige Schiff Man United überhaupt wirklich wieder auf Kurs bringen und es wenden?
Naja, daran an der Thematik sind ja schon einige davor gescheitert, also nicht nur Erik Ten Hag, sondern auch große Trainer wie zum Beispiel José Mourinho und Louis van Gaal, von denen ich auch wirklich sehr viel halte, gerade auch in der Zeit, in der sie tätig waren. Generell United hat ein strukturelles Problem. Ich glaube schon auch, dass Ruben Amorim in irgendeiner Art und Weise Erfolg haben wird, aber das ist natürlich ein Trainer, der mitten in der Saison kommt, dessen Kader nicht sein Kader ist, dessen Spieler einfach auch nicht seine Spieler sind, der allerdings eine gewisse Interpretation von Fußball hat, also sprich auch eine systematische Interpretation von Fußball, wo man sagt, okay, mit der Dreierkette, da kann ich relativ schnell, Dreier respektive Fünferkette, kann ich relativ schnell versuchen, Stabilität zu finden und auf dieser Herangehensweise dann auch versuchen, Fußball zu spielen. Manchester United stand ja in den letzten Jahren nie für eine besondere Handschrift. Das hat Erik ten Hag machen wollen, als er angetreten ist, hat versprochen, aber er ist letztendlich auch an sich selbst gescheitert, weil er sich nie treu geblieben ist. Er hat alle Geld der Welt bekommen, wie ich finde. Er hat 5 oder 6 Transferfenster nutzen können. Er hat enorm viel eingekauft, enorm viel Shit auch eingekauft, wie zum Beispiel Chelsea auch. Aber die haben ja Geld auch, das ist ja jetzt kein großes Geheimnis, richtig verblasen und richtig verbrannt. Ich glaube schon auch, dass Amorim sich das Ganze jetzt erstmal anschauen wird und den Kader verdünnen wird. Definitiv wird sich jetzt vielleicht bis zum Winter oder vielleicht bis zum kommenden Sommer einfach von einigen trennen, die er nicht braucht. Das sind natürlich dann auch dementsprechend direkt den Haag-Spieler. Das wird sicherlich einen Aufschrei geben, Leute, die du holst, dann 6 Monate später oder 12 Monate später zu verkaufen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit einem Anthony länger arbeiten wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Anthony auch länger bleiben wird. Zum Beispiel, das ist ein klassischer Erik ten Hag-Spieler, für den man 100 Millionen Euro in die Hand genommen hat. Man muss sich einfach nur vorstellen, was es bedeuten würde, für Liverpool 100 Millionen Euro in die Hand zu nehmen, was sie in all der Zeit überhaupt gar nicht gemacht haben. Also die große Schmerzgrenze war ja bei Van Dijk schon mit 80, 85, weiß ich genau, wie viel das war. Insofern er muss sich dessen bewusst sein, dass es ein großer, großer Tanker ist, der an einigen Ecken und Enden und Stellen leckt und Wasser lässt. Insofern hatte ich nie ein großartiges Gefühl von Stringenz bei diesem Verein. Und solange die es dahingehend nicht hinkriegen, kann jeder vor sich herwurschteln, wie er möchte. Aber du wirst nie erfolgreich sein. Also erfolgreich ist ja bei Manchester United Titel zu holen, nicht irgendwie in die Champions League zu kommen. Ne? Das haben sie ja auch unter Erik ten Hag geschafft, das haben sie auch unter den Trainern davor gemacht, geschafft. Zumal auch Erik ten Hag ein paar Cup-Wettbewerbe geholt hat, genauso wie Mourinho und auch mit und Louis van Gaal. Aber die Frage ist halt, wann wirst du wieder Meister? Und von dieser Musik ist Manchester United wirklich meilenweit entfernt. Also wenn man sich überlegt, in welchen Sphären Manchester City performt, in welchen Sphären Liverpool performt oder zum Beispiel auch Arsenal, da ist für mich Manchester United wirklich weit, weit davon entfernt, auch von der Qualität der Spieler wohlgemerkt. Und deswegen glaube ich schon, dass es Zeit brauchen wird, bis Amorim dann irgendwann mal auch seine Ideen umsetzt. Aber gerade mit der Breite, die wir gerade eben beschrieben haben, von Platz 4 bis oder Platz 3 bis 13. 4 Punkte ist ja machbar. Ne? Du brauchst ja irgendwie nur 3, 4, 5 Spiele mal in Folge zu gewinnen, dass ich dieser Mannschaft durchaus zutraue. Und dann kannst du natürlich auch oben mitmischen. Große, große Dichte, aber natürlich auch dementsprechend auch große Inkonstanz, weil zum Beispiel Tottenham seine Spiele verliert. Aston Villa ist vielleicht nicht so performt wie in der vergangenen Saison. Insofern ist da durchaus was machbar, aber in die oberen 3 werden sie jetzt eine lange Zeit sicherlich nicht rankommen.
Wir würden gern zu unserem letzten großen Talking Point übergehen. Und das ist wieder ein deutscher Trainer, vielleicht der zweitgrößte Name auf der Insel, nämlich Thomas Tuchel. Er ist ab 2025 neuer Head Coach bei England, bei den Three Lions angestellt. Das Ganze ging durch die Medien, ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ich glaube, selten habe ich so geteilte Meinungen in der englischen Presse gelesen, von das kann kein Ausländer machen zu endlich haben wir einen kompetenten Fachmann, wirklich alles dabei. Ist nach Capello und Eriksson der zweite Nicht-UK-Trainer bei den Three Lions. Vielleicht ganz kurze Einordnung zu Thomas Tuchels Trainerkarriere. Hat jetzt insgesamt 560 Spiele gecoacht, davon 325 gewonnen, ist Champions League-Sieger, DFB-Pokalsieger und hat Le Havre mit Paris zweimal gewonnen. Also de facto ein Trainer mit Format. Wie hast du seine Einstellung bei England verfolgt? Konntest du dieses geteilte Echo nachvollziehen? Und glaubst du, dass unter ihm jetzt diese Titelgarantie, die man sich verspricht, auch eintritt?
Ja, noch so ein Versäumnis von Manchester United in den letzten Wochen, weil sie halt einfach so lange noch an Erik ten Hag festgehalten haben, dann Thomas Tuchel saugen zu lassen. Und deswegen hat sich der englische Fußballverband dann halt dementsprechend schneller bedient oder bedienen können. Ich glaube, ich kann es aus deutscher Sicht kann man es vielleicht nicht unbedingt ganz so nachvollziehen, warum der Aufschrei so groß ist. Auf der anderen Seite, wenn man die Engländer kennt, so wie sie sind, weiß man natürlich, wie ambivalent das Verhältnis zu Deutschen generell ist. Ich glaube, deutsche Clubtrainer haben mittlerweile gerade durch die Arbeit von Thomas Tuchel und von Jürgen Klopp einfach an Ansehen gewonnen. Aber deutscher, englischer Nationaltrainer zu werden als Deutscher ist natürlich, glaube ich, dann einfach nochmal etwas anderes in der Dimension, was natürlich wirklich der heilige Gral ist. Und trotzdem, wie ich finde, schießen sich die Engländer ja selbst ins Knie, wenn sie sagen, ja, wir hatten ja schon ausländische Trainer und das auch durchaus über einen längeren Zeitraum, ne? Und wenn man sich anschaut, dass denn Göran Eriksson vielleicht sogar eine der größten Generationen angeleitet hat und daraus nicht gewonnen hat, dann sieht man natürlich auch, wie schwer die Arbeit auch für Thomas Tuchel werden kann. Denn zwei Finalteilnahmen bei der Euro unter Gareth Southgate mit furchtbarem Fußball heißt ja noch lange nicht, dass sie automatisch den Titel holen werden. Sie haben eine großartige Generation, also die Fülle, die Breite der Spieler, der Qualität, die England zur Verfügung hat, die hat, glaube ich, nicht einmal Frankreich, ehrlich gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt. Und das ist jetzt natürlich die Qual der Wahl und dementsprechend dann auf ein Ziel hinzuarbeiten, von dem man natürlich weiß, bei so einer Weltmeisterschaft sind es dann einfach nochmal andere Faktoren. Man muss natürlich auch ein bisschen Spielplan, Spielglück haben, auch Schiedsrichterglück in manchen Fällen. Darf natürlich auch mal keinen Elfmeter vielleicht auch verschießen, in einem Elfmeterschießen, was ja dann auch den Engländern zum Verhängnis wurde, wie zum Beispiel bei der letzten WM gegen Frankreich, wo ich sie ehrlich gesagt nicht unbedingt schlechter fand als Frankreich, die ja später dann im Finale waren. Also bei so einer WM kann einfach unheimlich viel passieren. Und trotzdem halte ich Thomas Tuchel für einen großartigen Fachmann. Also der weiß, wie man vor allem englische Fußballmannschaften zu coachen hat, wie man englische Charaktere zu coachen hat. Kann erfolgreich sein, kann instant erfolgreich sein, kann auf lange Sicht erfolgreich sein.
Ja, die Wahl für des englischen Fußballverbandes war für mich letztendlich einfach nur logisch, weil Thomas Tuchel einfach ein toller Fachmann ist und für ihn selbst war es einfach nochmal jetzt ein Highlight seiner Karriere, die natürlich sicherlich auch danach noch weitergehen wird. Aber wenn du das Angebot auf dem Tisch hast, eine englische Nationalmannschaft mit der Generation anzuleiten, die nächsten 18 Monate, und das ist überschaubar, also das ist ja tatsächlich bis zur Weltmeisterschaft 2026. Muss ich sagen, muss er das machen und dementsprechend auch Glückwunsch von meiner Seite. Ich freue mich ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, das können wir auf jeden Fall auch unterschreiben. Ich denke, ein großer Kritikpunkt war einfach, dass er erst 25 anfängt und jetzt waren eben schon viele Länderspiele. Viele Spieler haben abgesagt. Es war dann doch ein relativ großes Chaos, was natürlich dann für die ganzen Boulevardmedien ein gefundenes Fressen war.
Aber das war
Trotzdem,
dann
er
ein
hat.
Fehler des
Ja.
Verbandes. Das hätten sie dann gleich nach der Europameisterschaft regeln müssen, finde ich.
Ja,
Diese
ich glaube aber auch, dass er
Interimslösung
nicht
war ja
früher
dann auch
wollte.
so ein bisschen was?
Ich glaube auch, dass er nicht früher wollte. Ich glaube, er wollte jetzt wirklich noch dieses halbe Jahr haben oder diese paar Monate. Ein Fehler von beiden definitiv, sich darauf einzulassen, aber auch von ihm nicht direkt zu starten.
Die Frage ist, wann er das Angebot bekommen hat. Ich hatte den englischen Fußballverband nicht so verstanden, dass sie auch einen aussichtsreichen Kandidaten direkt im Sommer hatten für die Nachfolge von Southgate.
Das kann natürlich auch sein, aber auf jeden Fall, ich
Aber wir werden es
glaube,
wahrscheinlich nicht wissen, genau.
er hat halt mit Chelsea wirklich überragende Arbeit geleistet. Champions League-Sieger
Ja.
geworden, hat sie wirklich zur dritten Kraft in England gemacht, was auch heute häufig vergessen wird. Und er ist ein
Und dann muss
überragender
es auch erstmal schaffen, so
Fußballfachmann.
eine dritte Kraft dann in den Sand zu setzen, ne?
Ja, mit einer ganz besonderen Anlagestrategie, wie sie dann von Chelsea verfahren wurde, kann man das vielleicht mal schaffen. Das waren jetzt, glaube ich,
Stimmt.
schon sehr, sehr viele Themen, die wir heute besprochen haben und sind auch echt schön ins Detail reingegangen. Wir haben uns gedacht, als schönen Abschluss, wenn wir dich jetzt heute schon mal da haben, hätten wir noch einige Fragen, die man vielleicht an so einen Sportkommentator häufiger mal hat. Und wir machen das in Form einer sogenannten Schnellfragerunde. Und wir würden einfach mal starten mit der Frage, was ist das schönste Stadion in England, in dem du bisher warst?
Anfield.
Kurze Antwort. Dein persönliches Karriere-Highlight, wenn du sowas aus der kalten Hose sagen kannst.
Es gab viele, aber jüngst war wirklich dieses Aufstiegsspiel Regensburg gegen Heidenheim für mich prägend, dass ja dann Regensburg 2-0 führte bis zur 76. Minute. Heidenheim wäre ja dann, glaube ich, in die Relegation gegangen. Heidenheim hätte das Spiel gewinnen müssen. Dann gab es eine 9-minütige Nachspielzeit, 2-1, Heidenheim 2-2 und dann schießt Tim Kleindienst ganz zum Schluss das 3-2. Das war für mich einfach prägend, weil man irgendwie so im Spiel das Gefühl hatte, 76 Minuten, okay, 2-0, 2-1 vielleicht, Heidenheim packt sowieso nicht, wir packen die Koffer und fahren nach Hause. Am Ende, dass es so ein Spektakel wird mit so einem Drama am Ende, konnte natürlich keiner voraussehen und ja, da war ich live dabei und ja, tolles Erlebnis auch für die Heidenheimer generell dann in die Bundesliga aufzusteigen.
Dein Kleindienst, Robin, da klingelt was, oder? Wir bleiben einfach ganz kurz dabei und fragen direkt mal die andere Seite der Medaille ab. Hast du sowas wie ein Karriere-Lowlight? Gab es mal irgendwie eine Enttäuschung? Irgendwas, was am Ende nicht geklappt hat? Hast du da was, was dir einfällt? Ist ja auch ganz spannend vielleicht.
Das ist echt eine gute Frage. Ich habe darüber noch gar nicht nachgedacht. Es gab inzwischenzeitlich sicherlich mal Interviews, die jetzt nicht so verlaufen sind. Ich kann mich an ein Interview zum Beispiel mit Uli Hoeneß vor Jahren erinnern, wo ich ihm offensichtlich eine Frage gestellt habe, die nicht so gepasst hat und wo er dann irgendwie ausgestiegen ist. Jetzt nicht etwas, woran man sich jetzt nicht unbedingt gerne erinnert, aber auch jetzt für mich kein großartiges Problem. Da sieht man natürlich auch dann so ein bisschen die Persönlichkeiten der Menschen dahinter. Aber nee, ich wüsste jetzt keins.
Mit welchem Spieler oder Trainer würdest du gerne mal ein Bier trinken gehen? Aktiv oder schon im Ruhestand?
Gute Frage, weil ich schon mit Jürgen Klopp mal ein Bierchen getrunken habe. Insofern
Nicht
fällt der
schlecht.
schon mal weg. Ich würde tatsächlich auch jetzt nichts. Ja, ich setze immer voraus, dass diejenigen dann auch dementsprechend offen sind und locker. Was ich mir bei dem Typen jetzt zum Beispiel nicht unbedingt vorstellen würde. Ich würde natürlich mich gerne mal über Fußball mit Pep Guardiola unterhalten, aber würde es trotzdem auf ein Bier, und ich glaube, das würde ein spannender Abend werden, würde ich mich gerne mit Carlo Ancelotti zusammensetzen. Und mit welchem Spieler da, das würde Zlatan Ibrahimovic bei mir sein.
Faire Auswahl auf jeden Fall. Nach über 20 Jahren als Kommentator, Moderator, rumgereist ohne Ende, gibt es für dich eigentlich noch ein Karriereziel? Irgendwas, was du noch erreichen möchtest in deiner Laufbahn?
Ich habe eine WM mitgemacht, nee, zwei WMs habe ich mitgemacht. Insofern, was den Fußball angeht, bin ich da, glaube ich, schon gesegnet. Aber wenn man es jetzt so nimmt, glaube ich, wo ich noch nie dabei war, waren Olympische Spiele. Und ich glaube, die sind schon faszinierend, wenn man selbst alleine schon als Zuschauer dabei sitzt. Die letzten haben mich in einigen Disziplinen wirklich gepackt. Insofern würde ich tatsächlich sagen, Olympische Spiele, das wäre schon nochmal etwas, was ich gerne machen würde.
Ja, verständlich. Ich habe noch eine allerletzte Frage von mir. Lieblingsfußballexperte, Deutsch oder Englisch?
Ich hatte mal einen längeren Dreh mit Jamie Carragher vor Jahren. Da ging es um die Art und Weise, wie Klopp Fußball spielen lässt. Da war er mir schon aufgefallen. Ich mag seine Art und Weise, wie er bei den englischen Kollegen rüberkommt. Trotzdem, dadurch, dass ich ihn kenne, hautnah und persönlich, und wir oft wirklich fast wöchentlich miteinander sprechen und sehe, wie er über Fußball denkt und wie er Fußball tickt, muss ich sagen, Didi Hamann, auch wenn er jetzt vielleicht, keine Ahnung, bei einigen Vereinen nicht unbedingt wie bei den Bayern hoch im Kurs steht.
Uli
Aber
Hoeneß.
ich mag schon seinen etwas anderen Blick auf den Fußball, und er trifft dann schon auch des Öfteren den wunden Punkt, bei gewissen Themen.
Sehr cool. Ich glaube, das war heute eine unserer längsten Folgen, die wir gemacht haben. Unsere Premierenfolge. Wir hatten noch nie einen Gast. Du warst heute quasi auch dahingehend unsere Premiere. Ich fand es sehr cool, hat mir riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir das vielleicht nochmal an anderer Stelle fortsetzen können. Haben ja auch noch so viele Themen wiederum nicht besprochen, weil kann man ja auch nicht. Hat mir riesigen Spaß gemacht und ich bedanke mich sehr, sehr für deine Zeit, Toni.
Ja, vielen Dank euch, und sorry, wenn ich ein bisschen länger irgendwo ausgeführt habe. Man vergisst dann so ein bisschen die Zeit. Wenn man das Gefühl hat in der Sendung, man hat Zeit, dann geht man gerne vielleicht auch ein bisschen in die Tiefe. Insofern, wenn es zwischenzeitlich mal langweilig wurde oder sein sollte, sorry, aber ich glaube, das passt schon so. Hat mich auch riesig gefreut, und genau, wann immer mal irgendwo detaillierter, meldet euch.
Da kommen wir gerne drauf zurück. Auch von meiner Seite vielen, vielen Dank und hoffentlich bis bald.
Gerne. Vielen Dank. Bis bald, genau. Schöne Grüße an die Hörer natürlich.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.